Herzlich willkommen zum R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast.
Ich will Immos, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will Immos, Immos.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Heute mit einer Solo-Folge mit mir. Und worum wird es heute gehen? Ich möchte euch gerne ein bisschen mit in die Immobilienwelt nehmen und mal davon erzählen, wie ich mein erstes Mehrfamilienhaus gekauft habe, welche Hürden mir dabei begegnet sind und ja, wie ich die einzelnen Phasen da durchlebt habe. Und ja, dazu möchte ich euch auf jeden Fall mitnehmen und direkt mal aus erster Hand von mir ein eigenes Projekt vorstellen, und zwar ein 10-Familienhaus in Hagen, was ich gekauft habe und dann nach und nach weiterentwickelt habe. Vielleicht ein paar Eckdaten zu dem Haus. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig, über die Tonspur das Ganze zu transportieren. Deswegen werde ich euch so ein bisschen ein Bild dazu malen, wie dieses Objekt ausgesehen hat. Ihr müsst euch vorstellen, es stand in einer sehr gut aussehenden Straße. Also alle Objekte drumherum waren eigentlich ganz schick. Und das Haus, was ich da gekauft habe, das war ja das schrecklichste Haus in der ganzen Straße. Also man hat schon von Weitem gesehen, das Dach, das war ziemlich össelig. Das Haus war von außen grün gestrichen. Und ziemlich verwaschen sah es aus. Vor dem Haus war ein kleiner Vorgarten, der auch ein bisschen verwildert war. Also da war jetzt nicht viel Beet angelegt, aber das, was man dort als Grünwuchs gesehen hat, das war einfach viel zu hoch gewachsenes Unkraut, was dann so ja in einem Vorgartenähnlichen Zustand da rumgewildert hat. Also insgesamt sah das Haus einfach ziemlich verwahrlost aus und man hat schon gesehen, dass da einfach keine vernünftige Pflege drin war. Ich habe ziemlich lange gebraucht, ehrlich gesagt, um dieses Haus zu finden, weil nachdem ich mich dazu entschlossen hatte, ein Mehrfamilienhaus zu kaufen, bin ich auf die Suche gegangen und habe natürlich erstmal nach Rosinen gesucht. Also das war auch mein Problem, ein Learning, was ich hinterher für mich mitgenommen habe, dass ich nach dem perfekten Haus gesucht habe. Und tatsächlich ist es, glaube ich, gar nicht notwendig, das perfekte Haus zu finden, sondern wir müssen ein Haus finden, mit dem wir Geld verdienen können. Und ich war aber an der Stelle noch dabei, nach dem perfekten Haus zu suchen und habe vom ersten Moment, wo ich gesagt habe, ich will jetzt ein Objekt kaufen, bis zu dem Punkt, dass ich wirklich dieses Haus für mich identifiziert habe, über 6 Monate gebraucht. Und mehrere Besichtigungstermine bei anderen Objekten sind dafür notwendig gewesen. Also ich glaube, ich habe um die 50 Besichtigungen gemacht, bis ich dann endlich dieses Haus gefunden habe. Und tatsächlich hat sich zu dem Zeitpunkt der Kauf auch länger hingezogen. Also es waren, ich glaube, fast 4 Monate, die ich mit dem Makler verhandelt habe. Da habe ich es eigentlich auch schon gesagt, das Objekt war also kein Off-Market-Deal, sondern es war ganz normal auf Immobilien-Scout zu finden. Das Objekt stand auch schon längere Zeit online, war also ja irgendwie auch schon ein bisschen komisch, dass das Objekt so lange online stand. Ja, und darin habe ich dann meine Chance gesehen. Also wie gesagt, von außen ein grünes Haus, 4 Etagen, Baujahr 1912, also es sind noch alte Holzrahmendecken in dem Objekt drin gewesen und hinten gelegen noch eine kleine Gewerbeeinheit mit dabei, insgesamt 10 Einheiten, 9 davon als Wohneinheit, eine kleine Gewerbeeinheit, wie gesagt so ein kleines Büro und so ein kleiner Hinterhof. Damalige Mieteinnahmen waren 25.000 Euro und angeboten wurde das Objekt bei Immobilien Scout für 280.000 Euro, also ein Faktor von knapp 11. War also zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich nichts Günstiges, war eigentlich ein normaler Kurs und Faktor 11 wurde damals dafür aufgerufen. Jetzt sagen einige, die nicht aus Hagen kommen, ach du Schande, wo kriegt man denn solche Häuser noch her? Das Ganze ist schon ein paar Jahre her und ich denke, es ist aber von der Vorgehensweise und auch welche Learnings ich daraus gezogen habe, auf die heutige Zeit übertragbar, weil das war früher der Normalpreis. Also da war es nicht so, dass dieses Objekt den Leuten aus den Händen gerissen worden ist, sondern wie gesagt, auch dieses Objekt stand, glaube ich, über 6 Monate lang schon online bei Immobilien Scout und es ging nicht weg. Es war kein Off-Market-Deal, es war also für alle zugänglich und es gab ganz viele Leute, die auch gesagt haben, nein, ich möchte dieses Objekt nicht kaufen. Also davon jetzt bitte nicht abschrecken lassen und sagen, ja, das ist ja jetzt hier eine besondere Situation, sondern ich denke, das kann man auf jede Zeit adaptieren. Ja, was war die Besonderheit an dem Objekt? Das Objekt ist neben diesem verwahrlosten Zustand bereits aufgeteilt gewesen in einzelne Grundbücher. Das war so ein kleiner Bonus, den man da mitnehmen konnte, dass das Objekt schon in einzelne Grundbücher aufgeteilt worden ist. Das heißt, es birgt auf jeden Fall die Möglichkeit, das vielleicht mal als Aufteilerobjekt in einzelnen Eigentumswohnungen abzuverkaufen. Muss aber nicht, kann auch als eine Einheit weiterverkauft werden. Aber das war damals auch so ein Grund, dass ich gedacht habe, okay, hat man natürlich nochmal hinterher ein paar mehr Möglichkeiten, mit dem Objekt weiterzuverfahren. Ja, neben diesen von außen sichtbaren Mängeln am Objekt ging es dann innen drin weiter. Also ihr müsst euch das so vorstellen, der Eingangsbereich war schon ziemlich ekelhaft. Also um zur Haustür zu kommen, ist man direkt an den Mülltonnen vorbeigelaufen. So, wenn die jetzt nicht so wirklich gut gepflegt sind, dann riechen die ja auch. Und also jeder Mieter, der da den Tag über ein- und ausgegangen ist und Besucher empfangen hat, da musste der Besucher mal an den Mülltonnen vorbei, was auch für so ein bisschen für eine schlechte Situation einfach gesorgt hat. Ne? Die Wohnungen waren vom Zustand her, würde ich sagen, im einfachen Zustand, also kein erhöhter Standard, es waren eher einfache Wohnungen und der Hausflur war so, dass wenn man durchgelaufen ist, dass dort Spinnenweben eigentlich normal waren, Dreck lag überall rum. Und ja, halt so wie man sich wirklich ein verwahrlostes Haus einfach vorstellt. Unten im Keller waren einzelne Abteile komplett vermüllt, also wirklich bis unter die Decke komplett zugemüllt und auch oben auf dem Dachboden waren, also ich glaube, 5 Badewannen aus Stahl, die wir hinterher da rausgeholt haben. Also kurz gesagt, der aktuelle Eigentümer dieser Immobilie oder der damalige Eigentümer war einfach mit der Verwaltung dieses Objekts komplett überfordert. Er war über 80 Jahre alt und jedes Mal, wenn ein Mieter dort ausgezogen ist, dann hat er halt nicht mehr saniert, sondern hat einfach nur den Müll irgendwo auf einem kurzen Wege entsorgen lassen im Haus, also entweder auf dem Dachboden oder im Keller und hat das Objekt dann weiter vermietet. Aber es sind nie wirklich Sanierungsarbeiten dort drin vorgenommen worden, sondern immer nur so Ausbesserungen oder Verschönerungen in Form von Farbe sind da passiert. Ja, dann habe ich erstmal eine kaufmännische Prüfung des Objekts gemacht. Also das heißt, ich habe mir die Lage genauer angeschaut und habe da für den Kapital-Immobilien-Kompass genutzt. Den werde ich euch mal in den Shownotes unten verlinken. Ist auch heute immer noch ein Tool, das ich gerne dafür nutze, um die Lage einer Immobilie einzuschätzen. Das heißt, da wird nach Farben unterteilt in Top-Wohnlage, das ist so ein dunkles Rot, bis zu einer einfachen Wohnlage, das ist so ein helles Gelb. Und da kann man die Adresse eingeben und dann sieht man so die Beurteilung, wie da die Wohngegend einfach ist. Das ist auch ganz gut, wenn man sich im Ort noch nicht so gut auskennt, um erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen, welche Ecken sind denn die besseren Ecken, welche sind die nicht so guten Ecken. Da ist dieses Tool, finde ich, immer eine ganz schöne Möglichkeit, das zu überprüfen. Und für mich habe ich da herausgefunden, dass das so genau die Grenze im Prinzip war zu dem ja schon dunkelorangen Bereich, zu dem etwas helleren Bereich. Und auch wenn man durch die Straße durchgelaufen ist, dann hat man gesehen, dass die eine Seite, dass da Eigentümer gewohnt haben, also dass das überwiegend Häuser waren, wo der Eigentümer selber drin gewohnt hat. Und die andere Seite, das waren halt vermietete Objekte, also Mehrfamilienhäuser, wo einzelne Einheiten drin vermietet waren und der Eigentümer nicht drin gewohnt hat. Das fand ich auch eigentlich ganz charmant, weil halt da genau jetzt die Grenze war. Das heißt, mein Haus stand auf der etwas schlechteren Seite, aber mit Potenzial halt, dass da die gute Wohnlage direkt dran angrenzt. Dann habe ich dazu nochmal die Mietpreise verglichen. Also da gibt es bei Immobilien Scout eigentlich eine ganz schöne Möglichkeit, eine Mietpreisanalyse zu machen oder auch andere Seiten wie wohnpreis.de zum Beispiel. Da kann man auch ganz gut nach Mietpreisen schauen, wie der Durchschnitt in der Gegend ist. Und das habe ich gemacht und da kam ich auf einen Mietdurchschnitt von ungefähr 5,50 Euro bis 6,50 Euro. Ich würde tatsächlich sagen, 6,50 Euro ist da schon sportlich gewesen zu dem Zeitpunkt, aber 5,50 Euro sollte man dort erzielen können und war auch so meiner Erfahrung nach realistisch erzielbar. Wenn man in die aktuelle Mieterliste reingeschaut hat, dann gab es insgesamt 600 Quadratmeter vermietbare Fläche und da standen insgesamt 3 Einheiten leer zu dem Zeitpunkt. Und was ganz interessant war, dass die Wohnungen, die vermietet gewesen sind, ja einfach auch ja lange Zeit keine Mietanpassung gehabt haben. Also das heißt, wir hatten einen durchschnittlichen Mietzins von 3,74 Euro dort und da war natürlich eine ganze Menge Potenzial nach oben drin. Insgesamt waren die Nettomieten knapp 1.700 Euro und wie gesagt, es standen da noch 3 Wohneinheiten leer und das waren irgendwie knapp 240 Quadratmeter, die noch leer waren und trotzdem gab es halt schon 1.700 Euro Netto-Mieteinnahmen, also ohne Nebenkosten. Übrigens, da gucke ich immer drauf, also wenn ich nach vermieteten Objekten Ausschau halte, dann gucke ich mir nicht die Bruttomieten an, also inklusive der Nebenkosten, sondern ich gucke immer erstmal nur nach den reinen Netto-Kaltmieten. Die 3,74 Euro, die haben auf jeden Fall noch eine Menge Spielraum beinhaltet, weil wenn man im Schnitt dort 5,50 Euro erzielen konnte, dann waren die 3,74 Euro sehr günstig. Ich weiß, dass das Objekt zwar einen einfachen Standard hatte, aber das war ja genau das, wonach ich gesucht habe. Ich wollte gerne ein Objekt haben, was eine Menge Aufwertungspotenzial mit sich bringt, an dem ich Hand anlegen kann, an dem ich die Mieterstruktur verbessern kann, an dem ich das Objekt insgesamt mit einfachen Mitteln auch wieder verschönern konnte, um daraus im Prinzip Geld zu generieren, was ich dann wieder ins Objekt stecken konnte. So, das heißt also grundsätzlich war es jetzt erstmal interessant für mich und ich bin dann mit dem Eigentümer in die direkteren Verhandlungen gegangen. Das heißt also, ich habe erstmal einen Termin mit dem Makler vor Ort gemacht, habe mir das Objekt selbst angeschaut und aufgrund der Größe habe ich dann auch gesagt, es macht schon Sinn, dort mal einen Bausachverständigen mitzunehmen, sich mal die ein oder anderen Punkte anzuschauen, was es da für Möglichkeiten gibt, was da an Kosten auch auf mich zukommen kann. Und ich habe den Bausachverständigen dann gebeten, mir einen Baustellenbericht auszuhändigen. Also das heißt, er ist mit mir da rumgelaufen, hat dann einzelne Baustellen fotografiert und hat mir eine ganz grobe Kostenschätzung dazu gemacht. Der Vorteil war für mich an der Stelle, dass ich diese Kostenschätzung ja jetzt nutzen konnte, um auch mit dem Eigentümer über den vorher festgelegten Preis von 280.000 nochmal zu verhandeln. Im ersten Gespräch war es nämlich so, dass der Eigentümer ziemlich klar signalisiert hat, dass er da keinen Cent vom Preis runtergehen würde. Und ich brauchte halt gute Argumente, um ihm da vom Preis auch irgendwie runterzukriegen. Hab dann diesen Baustellenbericht anfertigen lassen mit dem Bausachverständigen. Das ist übrigens gar nicht so teuer, wie man denkt, weil je nachdem, das ist ja kein richtiges Gutachten, was da gemacht wird, sondern es ist im Prinzip eine Leistung, die man bei einem Bauingenieur im Stundenlohn beauftragen kann. Und ja, wie gesagt, der hat mir dann diese Kostenliste erstellt und da kamen wir auf irgendwie um die 70.000 oder 80.000 Euro, die dann noch anfallen würden. So, dann bin ich also mit diesen Argumenten, habe ich dann darum gebeten, mit dem Makler und mit dem Eigentümer einen gemeinsamen Termin zu finden, habe dann ziemlich ausführlich begründet, warum ich nicht bereit bin, diese 280.000 Euro zu bezahlen, sondern ich einen Preis von 200.000 Euro ansetzen würde und habe das anhand dieser Baustellenberichte Punkt für Punkt dem Eigentümer vor Augen gehalten. Und an der Stelle, da würde ich sagen, das ist so ein bisschen Verkaufspsychologie. Also ich wollte dem Eigentümer ja ein Bild davon vermitteln, was da in Zukunft noch auf ihn zukommen wird. Ne? Also das heißt, welche Probleme das Haus aktuell beinhaltet. Und wenn er dieses Objekt nicht verkauft, dann ist ja logisch, dass diese Probleme auf seinen Rücken weiter ausgetragen werden. Und mein Vorgehen da ist im Prinzip so gewesen, dass ich dem Eigentümer signalisiert habe, guck mal, lieber Eigentümer, das sind die Probleme. Und ich kann dir dabei helfen, diese Probleme wegzunehmen. Also nicht nur in Form von Geld, sondern ich kann dir diese Last von den Schultern nehmen. Und ich finde auch, je mehr Begründungen man hat, umso realistischer ist es auch für den Gegenüber, einen reduzierten Preis zu verstehen. Weil wenn ich jetzt einfach gesagt hätte, lieber Eigentümer, ich bezahle 200.000, dann hätte der mich wahrscheinlich vom Hof gejagt und hätte gar nicht mehr mit mir da in die Verhandlungen weiter Zeit investiert. Also deswegen bin ich da wirklich jede Zahl einmal mit ihm durchgegangen, habe ihm das auch anhand von Fotos nochmal gezeigt und begründet und ich sag mal so einen Baustellenbericht von einem Bausachverständigen, der macht da natürlich auch nochmal ein bisschen mehr her, als wenn man da selber irgendwas zusammenfuckelt. Ja, und dann bin ich mir mit ihm insoweit handelseinig geworden, dass er gesagt hat, er wäre bereit, vom Preis runterzugehen, aber nicht auf 200.000. Wir haben uns dann insgesamt auf 224.000 Euro geeinigt, was für mich in Ordnung war. Es war immer noch ein guter Deal für mich und ich bin dann in die Detailprüfung gegangen. Habe mir dann also wirklich jeden einzelnen Mietvertrag genommen, habe mir die Grundrisse genommen und habe dann ja alle Vertragsdetails analysiert. Ich habe jede Zahl im Prinzip einmal kontrolliert, ob die wirklich so ist, wie sie im Exposé angegeben war. Ich habe mir die Wohnflächenberechnungen angeschaut, habe geschaut, ob die Wohnflächen auch tatsächlich soweit stimmen mit den Grundrissen, und ja, habe einfach eine Detailprüfung des Objektes gemacht. Habe dann das Haus für 224.000 Euro gekauft und habe mit der Bank einen Darlehensvertrag von 280.000 Euro vereinbart. Mein damaliger Zins, das waren da zu dem Zeitpunkt 2,1%, also das war ganz gut. Ich habe damals tatsächlich in der Finanzierung noch einen Fehler gemacht. Ich habe mit 4% Tilgung begonnen. Wie gesagt, es war mein erstes Mehrfamilienhaus und zu dem Zeitpunkt war ich da auch noch nicht so fit drin, was das Thema Finanzierung für Kapitalanlageobjekte beinhaltet, weil ich zwar Ahnung hatte von der Kalkulation beim Ankauf, aber ich hatte noch keine Erfahrungswerte in eigenem Portemonnaie, was das Thema Steuern angeht. Und habe da dann erstmal gedacht, ja okay, das Objekt birgt genügend Potenziale. Ich kann also ruhig etwas höher tilgen. Ich möchte in etwas über 20 Jahren fertig sein damit, also nehme ich eine etwas hohe Tilgung mit rein. Kurz gesagt, ich kam an der Stelle auf 1.425 Euro monatliche Rate. Ich mache es jetzt hier, weil es ja auf der Audiospur läuft, mal etwas einfach. 1.700 Euro waren die Mieteinnahmen, 1.400 Euro war die Rate an die Bank und ich hatte noch 3 freie Wohnungen. In dem Moment war für mich klar, alles klar. Das Ganze ist hier kein großes Risiko für dich. Es sind noch 3 Wohneinheiten zu vermieten. Selbst wenn in Zukunft mal eine Wohnung leer steht, dann geht es hier nicht ans eigene Portemonnaie. Es bleibt ein Cashflow übrig, der groß genug ist, um das Objekt nach und nach instand zu setzen und im Prinzip dafür zu sorgen, das Objekt auch wieder zu revitalisieren, also dass man es wieder schön kriegt. Und insofern war das für mich ein guter Deal, habe ich gesagt, mache ich. Heute würde ich die Finanzierung auf jeden Fall etwas anders aufbauen. Da werde ich an anderer Stelle nochmal einen Podcast zu machen, welche Tricks und Tipps man da heute nutzt. Also ein Agio zum Beispiel oder eine verkürzte Tilgung am Anfang beziehungsweise auch eine tilgungsfreie Anlaufzeit. Also da gibt es eine ganze Menge Tipps und Tricks, aber da würde ich nochmal eine einzelne Folge zu machen. Ja, und dann ging es im Prinzip los. Dann habe ich angefangen, das Objekt neu zu vermieten. Ich habe den Müll aus dem Haus entsorgt, ich habe die Mieterstruktur verändert, ich habe die wichtigsten technischen Dinge repariert, also am Dach waren ein paar Undichtigkeiten und sowas. Also ich habe erstmal dafür gesorgt, dass das Objekt einfach wieder entmüllt wird und so ein bisschen atmen konnte. Das war ziemlich einfach. Warum? Ich habe die bestehenden Mieter mit ins Boot genommen und habe gesagt, guck mal, liebe Mieter, die Keller sind voll mit Müll, das ist alles nicht schön. Ich stelle jetzt hier ein paar Container vors Haus an dem und dem Tag und ich würde alle Mieter bitten, den Müll gemeinsam dann dort reinzuschmeißen. An dem Tag ist das Ganze dann auch kostenfrei möglich und alles, was hinterher noch an Müll entsorgt werden muss, das wird dann auf jeden Fall etwas teurer werden. Teurer werden, weil dann die Kosten auf die Mieter umgelegt werden, von den Dingen, die noch im Keller sind. Also jeder Mieter hatte jetzt die Möglichkeit, seinen Müll aus seinem Keller hier auch kostenfrei entsorgen zu können. Nur in Form von Muskelkraft musste halt einmal jeder mitarbeiten, dass wir die Keller leer räumen. Und das hat auch sehr gut geklappt. Also die meisten haben tatsächlich mit angepackt, fanden das auch ganz toll, dass ich da in das Haus wieder investieren möchte und denen dabei helfen möchte, dass sie da schöner wohnen können. Das ist auch mein Eindruck heute noch, wenn man mit den Leuten vernünftig spricht und denen die Mehrwerte zeigt, dass dann die Leute auch ziemlich offen für solche Sachen sind. Ja, das Haus habe ich dann von außen auch noch gestrichen. Damit es in der Neuvermietung auch nicht mehr so hässlich in dem Straßenzug hervorgestochen hat, sondern dass man auf den ersten Blick auch wieder ein schönes Haus gesehen hat. Ich habe mir damals ein Angebot geben lassen für ein Gerüst, was gestellt werden sollte. Und dieses Gerüst sollte, glaube ich, 12.000 Euro kosten, aufgrund der verwinkelten Situation des Objektes. Und da muss ich sagen, das war mir einfach zu viel Geld. Dann habe ich bei eBay Kleinanzeigen mal geschaut und habe so einen Steiger gefunden. Also das ist im Prinzip ein Anhänger, wo so ein Korb drin ist, mit dem man insgesamt 17 Meter hochfahren kann. Und den kann man halt relativ einfach variabel überall hinstellen. Und über diese hydraulischen Arme kommt man da an das Objekt ganz, ganz gut dran. Dann habe ich mir diesen Steiger bei eBay gekauft. Ich glaube, ich habe 8.500 Euro dafür bezahlt. Und habe dann das Objekt mit dem Steiger selber gestrichen. Würde ich heute nicht nochmal machen in der Größenordnung, aber damals hat es mir natürlich auch geholfen, eine Menge Geld zu sparen. Zumal daraus dann noch die Situation entstanden ist, dass eine ganze Menge Nachbarn auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, boah, cool, kann ich mir das Ding mal leihen für einen Tag? Ich hätte auch nochmal eine Kleinigkeit am Dach zu machen und so. Also daraus ist sogar noch ein kleines Nebengeschäft entstanden, dass ich eine Zeit lang mal offiziell Steigervermieter war. Ja, dann habe ich auf jeden Fall das Objekt nach und nach weiter entmüllt und verschönert, also Müll rausgeholt, den Garten wieder auf Vordermann gebracht, das ganze Objekt etwas schicker gestrichen, dass es wieder ansehnlicher war. Ich habe die Klingelanlage ausgetauscht, neue Briefkästen dorthin gemacht, alles Dinge, die man auch mit einem überschaubaren Geldbetrag machen kann. Also es ist jetzt hier noch keine Kernsanierung gewesen, ist jetzt an der Stelle noch nicht die Heizungsanlage, das Dach oder sowas gemacht worden, sondern ich habe erstmal mit kleinen Dingen für wenig finanziellen Aufwand angefangen und das Objekt damit auf jeden Fall in ein deutlich besseres Gesamtbild gebracht, sodass es einfach war, die freien Wohnungen auch wieder zu vermieten. Nach und nach bin ich dann natürlich hergegangen und habe auch die Badezimmer, Elektrik und so weiter in dem Haus nach und nach verschönert. Aber das sind alles Dinge, die dann aus dem entstandenen Cashflow generiert worden sind. Also das heißt, mittlerweile habe ich in dem Objekt Mieteinnahmen von knapp 37.000 Euro. Bezogen auf den damaligen Kaufpreis ist das ungefähr ein Faktor von 6. Also Mieteinnahmen im Monat von etwas über 3.000 Euro gegenüber halt den vorherigen 1.700 Euro. Das macht schon einen großen Unterschied, ne? Und mit diesem monatlich freien Cashflow kann man ja auch nach und nach Geld in das Objekt investieren, ohne dass es sofort wehtut und man aus dem eigenen Geldbeutel Geld dabei packt. Und das ist im Prinzip auch das, was ich damit ausdrücken möchte. Wenn man sich mit einer Immobilie beschäftigt, dann ist das jetzt hier mit Sicherheit ein Beispiel dafür, dass das nicht ohne Arbeit entstanden ist, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe da eine ganze Menge Zeit und Arbeit rein investiert. Aber am Ende des Tages ist jetzt ein Objekt entstanden, was im Großen und Ganzen fast vollständig saniert ist, nach und nach, also mit den Jahren immer wieder mal an den ein oder anderen Stellen, nicht alles auf einmal, sondern immer peu à peu, ist das Objekt weiter in Schuss gebracht worden. Ich habe die Mieterstruktur nach und nach verändert. Ich habe mittlerweile dort einen durchschnittlichen Mietzins von 5,70 Euro pro Quadratmeter. Also das heißt, auch da ist immer noch Optimierungspotenzial drin und mit Sicherheit wird es da in den nächsten Jahren auch noch weitere Erhöhungen geben können. Und so habe ich auf jeden Fall ein Objekt in den Bestand reinbekommen, mit dem ich schon einiges machen konnte, was aber auch heute immer noch Potenzial hat, weitere Optimierungen durchlaufen zu können. Ja, was sind jetzt die Dinge, die ich daraus lernen konnte? Also zuallererst einmal würde ich sagen, dass man nicht sofort aufgeben soll, nur weil ein Investment auf den ersten Blick nicht gut aussieht. Und wenn Objekte länger am Markt sind, dann ist das nicht sofort ein Indiz dafür, dass das Objekt schlecht ist, sondern vielleicht haben nur die anderen Investoren noch keine Möglichkeit, mit ihren Möglichkeiten gesehen, aus dem Objekt einen Ertrag rausziehen zu können. Das heißt also, wenn ich Objekte ab jetzt oder also nach dem Kauf dieses Objektes gesehen habe, dann habe ich die Objekte immer etwas anders betrachtet und nicht so, wie sie jetzt gerade sind, sondern das, was man daraus machen könnte. Und das sollte auch auf jeden Fall etwas sein, was ich jedem hier mitgeben möchte. Guckt euch nicht die Ist-Zahlen des Objektes an, sondern schaut euch an, welches Potenzial sich hinter dem Objekt verbirgt und welche Probleme anderer Menschen könnt ihr dort mit euren Möglichkeiten lösen. Dann das zweite Learning, was ich daraus ziehen konnte, war, dass wenn ich Menschen dazu bringen möchte, etwas zu tun, dann bringt es auf jeden Fall nichts, eine Konfrontation herbeizuführen. Also hätte ich die Leute jetzt alle beleidigt im schlimmsten Fall und gesagt, Mensch, was seid ihr denn für Leute hier, die euren ganzen Keller zumüllen, dann wäre ich sofort in die Konfrontation gegangen, die Fronten wären verhärtet gewesen und da hätte mit Sicherheit keiner von den Mietern mit angefasst und angepackt, den Müll wegzuschmeißen. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich mir dort mitgenommen habe, auf die Menschen zuzugehen, also egal, ob das jetzt ein Mieter ist, ein Handwerker oder wer auch immer, immer das Ganze auch aus dem Blickwinkel des anderen zu betrachten und zu gucken, wie können wir gemeinsam etwas schaffen, also wie kann ich es schaffen, den Gegenüber auf meine Seite zu bringen, egal, ob das jetzt die Situation war, in der ich mit den Mietern darum verhandelt habe, dass sie mit mir gemeinsam den Müll entsorgt haben, oder ob es auch darum ging, Menschen umzusiedeln. Also zum Beispiel ein Mieter, der dort im Objekt gewohnt hat, den wollte ich gerne in eine andere Immobilie umsiedeln. Auch da hätte es nichts gebracht, in die Konfrontation zu gehen, sondern da hat man gemeinsam nach Lösungen gesucht. Das war mit Sicherheit auch ein großes Learning, was ich daraus ziehen konnte. Und der nächste Punkt, eigentlich einer für mich der allerwichtigsten, die richtigen Menschen um sich herum zu haben und auch die richtigen Menschen um sich herum nach Informationen zu fragen. Also im Idealfall Leute nach Meinungen zu fragen, die den gleichen Weg schon mal gegangen sind, den man gerade selber gehen möchte, die also Erfahrungswerte mitbringen. Ganz konkret in meiner Situation war das mein Banker damals, der mir sehr, sehr gute Tipps gegeben hat. Aber auch der Bauingenieur, der mir da wirklich gute Tipps gegeben hat nochmal für die Verhandlungssituation. Aber auch ein guter Freund von mir, der auch ein Meister des Verhandelns ist, der mir auch nochmal eine ganze Menge gute Tipps gegeben hat und gesagt hat, Mensch, wenn du da jetzt mit dem Eigentümer sprichst, dann achte mal da und darauf. Also was ich damit sagen möchte, man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Wichtig ist, dass man Leute kennt, die den Weg schon mal gegangen sind und die einem dann gute Tipps zur Verfügung stellen können. An der Stelle kann ich natürlich sagen, wir sind Baufinanzierer und Immobilienspezialisten in Hagen und um Hagen herum. Natürlich bin ich auch gerne bereit, wenn ihr interessante Projekte habt, die ihr nach vorne bringen wollt, die ihr entwickeln wollt, die ihr finanzieren wollt, natürlich gerne als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen und euch auch unseren Immobilienstammtisch ans Herz zu legen. Also da sind mit Sicherheit auch eine ganze Menge interessanter Menschen bei, die euch unterstützen können, die vielleicht den einen oder anderen Punkt in ihrer Investorenkarriere schon einmal gegangen sind, vielleicht auch schon Fehler gemacht haben, die man vermeiden kann. Da kann ich euch nur anbieten, euch dazu unterstützen. Einen Link dazu findet ihr auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Und den letzten Punkt, und damit soll es das auch gewesen sein für diese Podcast-Folge, bleibt hartnäckig. Also auch wenn man länger nach dem passenden Objekt sucht und die ganze Zeit in sich drin das Bedürfnis hat, ich muss jetzt aber endlich einen Deal finden. Nein, man muss gar nichts, sondern wir wollen hier Geld verdienen und es bringt nichts aus der Emotion heraus, ein Objekt zu kaufen, sondern einfach hartnäckig bleiben, weiter nach dem optimalen Objekt suchen. Irgendwann wird einem das optimale Objekt über den Weg laufen. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort für den Podcast heute. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich würde mich super freuen, wenn ihr mal ein Feedback da lasst und mir auch gerne nochmal eure Fragen per Mail schickt. Und ja, dann freue ich mich, euch nächste Woche Donnerstag mit weiterem Input versorgen zu können. Bis dahin, alles Gute, ciao.